Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Ich darf euch jetzt seit knapp 2 Jahren in diesem Podcast begrüßen und über interessante Menschen und Themen hier berichten und mit ihnen sprechen. Und heute geht es um mein Lieblingsthema. Wir reden über Digitalisierung und über ein Projekt mit einem unfassbar langen Titel. Digitalisierung in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden, Orientierung und Gestaltung ermöglichen. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal heute korrekt geschafft. Die Kurzform, die kann ich aber. Sie heißt Dialoge und wir erfahren heute, was hinter diesem Projekt steht und was da in den letzten knapp 3,5 Jahren passiert ist. Und dafür habe ich mir eine Person eingeladen, die alles über Dialoge weiß. Herzlich willkommen, Joanna Kadir.
Hi.
Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin, wie Matthias gerade gesagt hat, Joanna Kadir, arbeite in Dialoge, bin Projektkoordinatorin für dieses Projekt von Beginn an mit dabei und ja, das ist meine Aufgabe. Ich koordiniere und schaue, dass alles läuft.
Und weil du koordinierst, weißt du quasi alles?
Genau. Nein. Ich gebe mir Mühe, alles zu wissen.
Wir werden quasi so ein bisschen ja, den Titel auseinandernehmen, also Digitalisierung, Ausbildung von Lernstudierenden und Orientierung, Gestaltung ermöglichen. Nein, wir machen das nicht so akribisch, wie man das in Definition machen würde, okay. Aber wir wollen ein bisschen eintauchen in dieses Projekt und müssen das, glaube ich, zunächst einmal ganz kurz einordnen, damit man weiß, wo das herkommt und vor allem, wer da alles dran beteiligt ist, weil ich glaube, das ist bei Dialoge eine große Besonderheit, weil es ist ein ja sehr interdisziplinäres Projekt mit sehr vielen spannenden Menschen, die da beteiligt sind. Und es ist im Rahmen einer Förderlinie entstanden. Und wir machen es heute mal so ganz chronologisch korrekt, um einmal so diese Hardfacts kurz zu machen, bevor wir dann in die richtig spannenden Themen einsteigen.
Okay.
Nimm uns doch mal ganz kurz mit, woher kommt Dialoge, wie wird das gefördert und warum sind da so viele Menschen beteiligt?
Woher kommt Dialoge, wie wird das gefördert? Also Dialoge ist ein Projekt, das im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert wird. Das Projekt wurde 2019 beantragt, 2020 startet es dann und genau kommt aus der PSE in Zusammenarbeit mit allen lehrerinnenbildenden Fakultäten oder auch nicht ganz allen. Es sind insgesamt 15 Fächer in Dialoge vertreten, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das kommt öfter mal vor. Genau. Und deswegen sind da auch so viele Leute beteiligt.
Also auf eurer Homepage steht was von 17 Fakultäten. Allerdings gibt es ja auch teilweise Assoziierte.
Genau.
Wir haben ja an der RUB 21, zu Projektbeginn waren es ja nur 20 Fakultäten. Da ist ja die Informatik nochmal irgendwann regulär dazugekommen. Aber Fachdidaktiken, Fachwissenschaften und Bildungswissenschaften und PSE, also ziemlich viele, die da dabei sind.
Richtig.
Ich finde ja, bei Dialoge kann man immer ganz schön sehen, wie Unis funktionieren. Also wie Drittmittel etc., aber vor allem, wie wir Akronyme bilden. Dialoge mit dem langen Titel, Qualitätsoffensive Lehrerbildung, QLB und Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF. Das ist, glaube ich, immer alle, die merken wollen, wie wir mit Akronymen arbeiten, ist das so das ganz Klassische in diesem Bereich.
Und mein Vorschlag wäre, für den Rest des Podcasts auch dafür, dabei zu bleiben, bei den Akronymen. Sonst
ja,
reden wir uns den Mund fusselig.
Wir sprechen von Dialoge und wir gucken mal, ob wir die QLB nochmal genauer mit reinnehmen. Aber vor allem soll es erstmal darum gehen, was hier in Bochum passiert ist, auch wenn das Projekt am Ende in einem großen deutschlandweiten Kontext auch natürlich eine entscheidende Rolle gespielt hat oder noch spielt. Du hast schon gesagt, ihr seid 2020 gestartet. Was ist denn die Zielsetzung von Dialoge gewesen über die vergangenen 3,5 Jahre?
Ja, das ist ein ziemlich großes Ziel, das sich Dialoge da gesetzt hat. Und zwar möchte das Projekt die Digitalisierung in den Curricula des Lehramtsstudiums an der RUB verankern. Das ist so das ganz große Ziel und eine Fortbildungskultur innerhalb der RUB etablieren in diesem Bereich. Ja.
Jetzt ist das Thema Digitalisierung ja ein relativ klein eng gestricktes, nicht ganz. Also
ganz klein.
Man hat da relativ viele Teilgebiete, die man sich potenziell angucken kann. Wir werden nachher nochmal auf euren eigenen Podcast auch zu sprechen kommen. Da haben wir nämlich mal Rollen getauscht. Da hast du moderiert und ich war Gast.
Richtig.
Und ich glaube, wir haben über eine Stunde nur über einen Begriff von Digitalisierung dort gesprochen. Wie habt ihr euch denn im Projekt diesem großen Themenkomplex angenähert, um das konkreter auch zu machen, dass man Anbindung überhaupt in Curricula hinbekommt?
Ja, jetzt würde ich mir wünschen, dass ein Podcast ein visuelles Medium ist und ich vielleicht eine Grafik zeigen könnte, wie das Projekt aufgebaut ist.
Du kannst eine Grafik in unseren Köpfen entstehen lassen.
Ja, ich glaube, da bin ich nicht talentiert genug, so etwas zu beschreiben. Aber genau, in Dialoge, du hast es gerade schon erwähnt, verbinden wir die Fachdidaktik mit der Fachwissenschaft und der Bildungswissenschaft. Und das geschieht bei uns in einer unserer drei Maßnahmen, und zwar in den Dialogräumen. Und in den Dialogräumen nähern wir uns fünf exemplarischen Themen, die sich die AntragstellerInnen vorher überlegt haben, der Digitalisierung in unterschiedlichen Fächern. Interdisziplinär geschieht das Ganze und dort entstehen neue Lehreinheiten. Also es können Seminare sein oder eben auch Einheiten, die in Seminare eingegliedert werden können. Das passiert da.
Was kann ich mir vorstellen unter diesen Dialogräumen? Also mit welchen Themen haben die sich beschäftigt?
Also wir haben im Projekt fünf Dialogräume, die sich mit fünf unterschiedlichen Themen beschäftigen, die sich die AntragstellerInnen überlegt haben, mit denen würden sie sich gerne beschäftigen. Das sind Themen, die sich mit mediendidaktischen Fragen beschäftigen, mit Medienbildungsfragen, aber auch mit Schulentwicklungsfragen. Und ganz konkret sind das eben bei den mediendidaktischen Fragen die Erklärvideos und erweiterte Realitäten. Da geht es um Augmented und Virtual Reality im Unterricht. Und zu den Medienbildungsfragen geht es um Demokratisierung und Digital Literacy. Hinter Digital Literacy versteckt sich so etwas wie Online-Quellenbewertungskompetenz, also der Umgang mit Medien, mit Online-Medien. Und in der bei den Schulentwicklungsfragen haben wir eben den Dialograum Changing Curricula. Und da geht es dann ganz konkret darum, wie sich Curricula verändern, wie sich Schule verändert in der Kultur der Digitalität.
Das finde ich bei dem Projekt eigentlich auch so faszinierend, diese drei Perspektiven, die du gerade aufgemacht hast. Weil vielleicht beim Thema Digitalisierung jetzt denken würde, gut, dann machen sie halt fünf Dialogräume zu den klassischen mediendidaktischen Fragen oder Fragen von Medieneinsatz. So wie dann geht mit Erklärvideos los und da hätte man sich jetzt auch noch andere Dinge, mobiles Lernen oder generell diese ganze Tablet-Geschichte. Ja. Oder man nimmt Erklärvideos noch auf dem Bereich Audio, sowas wie wir jetzt mit Podcasts machen. Aber ihr seid eben auch eingegangen auf diese ganz großen Fragen, Changing Curricula. Ich glaube, man hat bei der Antragstellung noch nicht voraussehen können, wie brennend dieses Thema wird unter den Bedingungen von Pandemie und KI.
Auf gar keinen Fall, das war nicht abzusehen.
Aber man merkt, es war relativ clever eigentlich damals auf das Thema einzugehen. Und wir haben jetzt schon gehört, dass eine ganze Menge Personen beteiligt waren. Wie ist das in den Dialograum gewesen? Also woraus kamen die Menschen, die sich damit jetzt beschäftigt haben?
In den Dialogräumen selbst sitzen FachdidaktikerInnen und BildungswissenschaftlerInnen, die zusammenarbeiten aus unterschiedlichen Fächern. Es sind immer naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Fächer in den Dialogräumen vertreten und wie gesagt eben die Bildungswissenschaft, die noch mit dazukommt. Und das ist dann in jedem Dialograum anders gestaltet. In den Erklärvideos sitzen Chemie, Latein und die Bildungswissenschaft zusammen. In den erweiterten Realitäten haben wir Geschichte, Geografie, Sport und die Bildungswissenschaft. Und ich sage Geschichte, Geografie, Sport, damit meine ich natürlich die DidaktikerInnen in diesem Fall. Und das gilt auch für die anderen Fächer, die ich gleich noch aufzählen werde. In dem Dialograum Demokratisierung, oder die heißen bei uns auch immer Hashtag Demokratisierung und Hashtag Digital Literacy.
Wenn ihr euch das Logo des Projektes anseht, dann sieht man auch schon, wo das herkommt.
Genau, das ist einfach Teil des Brandings des Projekts. Im Dialograum Demokratisierung, das ist ein relativ großer Dialograum, da sitzen die EnglischdidaktikerInnen, die Bildungswissenschaften, die DeutschdidaktikerInnen, Physik, Slawistik, die romanischen Philologien und die Sozialwissenschaften zusammen und beschäftigen sich eben mit Demokratiebildung in dem Fall und in Digital Literacy. Das ist unser kleinster Dialograum, Physik und Bildungswissenschaft. Und dann habe ich noch vergessen, die Schulperspektive, die Schulentwicklungsperspektive, Changing Curricula mit Englisch, Bildungswissenschaften, Mathematik und Slawistik.
Wir werden heute jetzt nicht in jeden dieser Dialogräume reinschauen, ansonsten haben wir eine 4-Stunden-Folge.
Auf jeden Fall, das geht nicht.
Ich kann aber schon mal so viel verraten, dass wir in der nächsten Podcast-Folge werden wir unter anderem Professor Max Stadler zu Gast haben zum Thema Fake News, Falschinformation, der in dem Dialograum Digital Literacy dabei war. Und ich weiß, dass wir da unter anderem auch über die Arbeit in diesem Dialograum sprechen werden. Also da bekommt ihr auch in der nächsten Folge nochmal einen Einblick rein.
Ich weiß auch, dass wir da später noch drüber sprechen werden, aber es ist natürlich auch, also die Dialogräume sind ja auch Thema von unserem Podcast Edu-Dialoge. Also wer da mehr drüber wissen möchte, findet die Infos auch dort.
Genau, wir geben euch heute erstmal einen Einblick in all diese Sachen. Und das jetzt ja auch zu einem Zeitpunkt, das Projekt geht noch bis Ende des Jahres, also wir sind jetzt wirklich auf der Zielgeraden angelangt, mit 3,5 Jahren oder über 3,5 Jahren am Ende auch ein vergleichsweise langes Projekt eigentlich für einen Hochschulraum. Jetzt kann man auch zurückblicken, was alles gemacht wurde, erreicht wurde. Wir können aber auch noch ein bisschen vorausblicken, das werden wir auch nachher tun. Aber vor allem haben wir uns gedacht, wenn da so viele Leute beteiligt waren und geht mal auf die Seite pse.ru.de/dialoge, dann könnt ihr die ganzen Projektbeteiligten dort sehen. Dann kriegt man einen Eindruck, wie viele kluge Köpfe da zusammengesessen haben, Dinge zusammen ausprobiert haben, Konzepte entwickelt haben etc. Und bei all diesen Personen wäre es ein bisschen aberwitzig, wenn wir zu zweit nur darüber sprechen würden. Und wir konnten uns aus irgendeinem Grund nicht 30 Mikrofone leisten, die wir hier dran packen und es wäre auch, glaube ich, zum Hören relativ schwierig, diese ganzen Personen und Zuständigkeiten auseinanderzukriegen. Aber wir haben im Vorfeld unserer Aufnahme heute einfach mal aus dem Projekt ein paar Menschen gefragt, wie eigentlich so Dialog oder in den Dialogräumen die Arbeit abgelaufen ist, wie sie diese Zusammenarbeit erlebt haben und wollen euch jetzt mal einen Einblick geben in einen der Dialogräume, und zwar in den Dialograum Erweiterte Realitäten. Ein sowieso super spannendes Thema, Virtual Reality, Augmented Reality. Du hast schon gerade erwähnt, Joanna, die Geschichtswissenschaft, Geografie und Sportwissenschaft, also die Didaktiken jeweils, waren mit dabei.
Und die Bildungswissenschaft?
Die ja immer. aber das hat mich sowieso schon fasziniert, diese sehr, sehr unterschiedlichen Fachperspektiven, die da ja reinkommen. Ja. Und wir haben im Vorfeld mit Professor Dr. Antje Klinge gesprochen. Sie, muss man mittlerweile sagen, war Professorin bei uns in Bochum bis Sommer 2023, ist aber immer noch Teil des Dialogeprojektes und hat dort die sportdidaktische Perspektive im Dialograum vertreten. Und wir haben sie im Vorfeld mal gefragt, wie sie die Zusammenarbeit im Dialograum Erweiterte Realitäten erlebt hat. Und da nehmen wir euch einmal mit rein an dieser Stelle.
Ja, unser Dialograum hat sich ja vor allen Dingen mit Augmented Reality und Virtual Reality beschäftigt. Und wir sind bei einem ersten Treffen, als es über das Projekt, das große Projekt ging, sind wir uns begegnet, ohne uns vorher schon zu kennen. Wir waren die einzigen aus den Fächern Geografie, Geschichte und Sport, die sich mit Augmented und Virtual Reality bislang beschäftigt hatten. Und wir waren uns spontan sympathisch und haben gesagt, das machen wir zusammen. Und das war dann auch erstmal ein Kennenlernen notwendig. Was wissen die anderen schon? Gibt es, welche Wissensbestände sind da? Was für Erfahrungshintergründe? Die waren sehr unterschiedlich. Und dann haben wir uns aber schnell darauf geeinigt, dass wir eine gemeinsame, wie will man sagen, strukturelle Ebene haben, über die wir an die Praxis, die dann leider erst sehr spät anfangen konnte, aufgrund der langen Einschränkungen, Covid-bedingt oder Corona-bedingt. Aber das, was unsere gemeinsame Linie war, wo wir sehr glücklich drüber waren und bis zum Ende auch noch sind, dass wir uns darüber verständigt haben, was sind eigentlich die jeweiligen thematischen Foki der Fächer. Wir sind ja sehr unterschiedliche Fächer. Geografie ist sowohl eine natur-, sozial- als auch kulturwissenschaftliche Disziplin. Geschichte ist eine rein geisteswissenschaftliche mit sozialwissenschaftlichen Anteilen. Sportwissenschaft ist dominant als naturwissenschaftliche Disziplin, hat aber durch die Pädagogik, die ich ja auch vertrete, und durch Soziologie auch sozial- und bildungswissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Anteile. Also sehr unterschiedlich, wie wir zusammenkommen. Uns ist aber schnell klar geworden, was die Fächer jeweils ausmacht, auf einer sehr zunächst einleuchtenden, einfachen Ebene. Das Fach Geschichte hat vor allen Dingen den Fokus auf Zeit. Zeitgeschehen, wie sich Zeiten entwickelt haben, Zeitgeist, das Fach Geografie auf den Raum, also wie Räume kulturell, sozial, Natur, durch Natur auch gestaltet sind, wie Raumgestaltung, Sozialraumgestaltung, Kulturraumgestaltung stattfindet. Das war sehr schnell klar. Und beim Sport geht es eben nicht um den Sport, sondern um den Körper als eine Grundlage. Und über diese drei Raumzeitkörper, diese drei Begriffe, haben wir uns sehr schnell verständigt, dass das nicht nur ein fachspezifischer Begriff ist, sondern Zeit und Körper auch in der Geschichte und Raum, also auch in der Geschichte stattfinden und Raum und Körper auch in der Geografie und im Sport oder eben, ja, im Sport eben auch Zeit und Raum eine Rolle spielen, sodass da schon mal von Anfang an klar war, da sind Perspektiven, wo durch die wir uns gegenseitig auch bereichern und eben eine Perspektive aus dem anderen Fach übernehmen. Und so sind wir gestartet und haben geguckt, mal schauen, was wir daraus lernen. Leider ist dann durch Corona und bei unserem Projekt eben die VR oder Augmented Reality tatsächlich eine Praxis vor Ort notwendig macht oder voraussetzt, ist es da erst leider später zugekommen. Aber so konnten wir die erste Zeit auch noch nutzen, um zu recherchieren, was gibt es, auf was können wir zurückgreifen. Und mussten feststellen, also didaktisch strukturierte, didaktisch gedachte Auseinandersetzungen mit VR und AR sind noch sehr selten. Also wir sind relativ neu und von daher haben wir wie auf heißen Kohlen gesessen, wann können wir endlich die Brillen aufsetzen und das ausprobieren und das erforschen, was uns interessiert, nämlich diese drei Faktoren Raum, Zeit und Körper und wie diese miteinander zusammenhängen und sich dann fachspezifisch äußern. Also das hat ein bisschen gedauert, also fast, also ein Jahr, bis wir in den einzelnen Fächern dazu was machen konnten und tatsächlich erst jetzt im März 2023, dass wir eine gemeinsame Veranstaltung, eine Winterschool, eine einwöchige machen konnten und die war ein Highlight, wenn nicht sogar das Highlight, so dass ich sagen kann, jetzt könnte es eigentlich erst richtig losgehen, weiterzumachen. Also es ist sehr spannend geworden für uns alle, auch sehr viel Neues dabei. Und immer wieder, mein Gott, wenn wir das nicht gemacht hätten, auch auf Zeit, Raum und Körper zu gucken. Vor allen Dingen hat mich sehr gefreut, als jemand, der sich sehr um das Thema Körper auch in der Sportwissenschaft, vor allen Dingen in der Sportpädagogik, Schulsport bemüht und nicht so gerne über den Sport spricht, weil der einfach auch sehr stark konnotiert ist. Und es mir immer auch um Körperentwicklung ging oder Körperkonzepte, wie gucke ich auf den eigenen Körper, auf den anderer. Hat mich sehr gefreut, dass die beiden Kollegen aus Geografie und Geschichte sagten, also das mit dem Körper hätte ich nicht gedacht, dass wir da auch bei uns so viel mit anfangen können. Und das finde ich ganz großartig.
Jetzt haben wir mal so einen Eindruck bekommen in einem dieser Dialogräume mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, die die unterschiedlichen Fächer und Fachdisziplinen und Sichtweisen quasi eingebracht haben. Du hast jetzt ja als Koordinatorin des Projektes dich nicht inhaltlich mit den Fragen auseinandergesetzt, sondern geschaut, dass so sag ich mal, das Gesamtprojekt läuft und die einzelnen Stränge zusammengehalten werden, beziehungsweise gegenseitig Synergien entstehen. Wie war für dich diese Erfahrung, dass unterschiedliche Fachdisziplinen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Themen schauen? Also gab es für dich da in der Projektlaufzeit Aspekte, wo du sagst, das hat dich überrascht in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen?
Also das, was Antje Klinge gerade gesagt hat, ganz am Ende, dass ihr rückgespiegelt wurde von den anderen KollegInnen, also von den Kolleginnen aus den anderen Fächern, dass sie dann auch auf einmal merken, so, ach Körper, damit können wir auch was anfangen, das ist für uns auch relevant. Das habe ich aus allen Dialogräumen so zurückgespiegelt gekriegt. Also dass man am Anfang dachte, Ja, also ob wir da jetzt unbedingt so viel gemeinsam haben, das wissen wir noch gar nicht. Und am Ende hat sich dann aber gezeigt, man kommt sehr schnell irgendwie zu den gleichen Themen, die einen beschäftigen und die für die Fächer relevant sind und über die man dann eben in der Projektlaufzeit auch gesprochen hat. Ganz nettes Beispiel ist dann immer für mich die Chemiedidaktik und die Lateindidaktik, wo man jetzt auf den ersten Blick vielleicht sagen würde, gut, die haben nicht so viel miteinander zu tun, aber die sich dann auch eben zusammengesetzt haben und gemerkt haben, ja, da haben wir ähnliche Fragestellungen, ähnliche Vorgehensweisen, ähnliche ja, Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen und da kommen wir irgendwie überein und da können wir auch gemeinsam Lösungen suchen. Und das fand ich, ist das Schöne an diesem Projekt, dass man wirklich die Fächer zusammenbringt und praktisch das lebt, was man sich auch für die Schule wünschen würde und was wir hier so ein bisschen vorleben konnten.
Wir haben es ja gerade auch in dem O-Ton von Professorin Klinge gehört, dass man einfach, die kannten sich vorher teilweise noch gar nicht. Also auch wenn man an einer Uni zusammenarbeitet, die Fächer sind teilweise dann doch einfach auch weit voneinander weg. Also die Sportwissenschaften zum Beispiel sitzen gar nicht auf dem eigentlichen Campus der RUB, sondern auf dem Gesundheitscampus. Und natürlich hat man als Sportwissenschaftler vielleicht nicht generisch die Berührungspunkte mit der Geschichtswissenschaft.
Eher selten.
Eher selten wahrscheinlich. Also du als Althistorikerin weißt das vielleicht noch am allerbesten.
Unter den Studierenden allerdings öfter mal. Also Sport und Geschichte, das ist eine relativ beliebte Kombination.
Das ist zumindest mal eine korrekturarme Kombination im aktuellen Schulwesen. Ja. Also mit den Klischees hier spielen, das funktioniert. Ja, ich nehme jetzt mal nicht Deutsch und Englisch als Paradedisziplin, was ja auch angeblich Kolleginnen und Kollegen an der RUB so als Fächerkombination mal unterrichtet haben. Aber wir sehen, dass diese unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammengekommen sind innerhalb der Dialogräume. Wie ist denn die Zusammenarbeit unter den Dialogräumen gewesen? Also gab es da Möglichkeiten innerhalb des Projektes, dass dann ein Hashtag Erklärvideos und erweiterte Realitäten sich irgendwie zusammentun konnten?
Da haben wir mit dem Kaffeeklatsch einen Raum geschaffen, in dem sich eben die Dialogräume untereinander austauschen können. Aber nicht nur das. Also der Kaffeeklatsch ist Teil des Innovation Field Labs. Unser Innovation Field Lab ist, wenn man gerade zugehört hat und ich gesagt habe, ich spreche von drei Maßnahmen im Projekt, ich habe bislang nur eine genannt, mit den Dialogräumen. Das Innovation Field Lab ist unsere zweite Maßnahme im Projekt Dialoge, über das wir eine Fortbildungs- und Austauschkultur etablieren möchten in der Lehrerinnenbildung an der RUB und darüber hinaus. Und der Kaffeeklatsch, das ist oder ehemals auch Lehre Coffee Break, als wir mit dem Projekt gestartet haben, der Name hat sich das dann im Laufe der Zeit geändert, haben wir einen informellen Rahmen geschaffen, um sich über Projektinhalte auszutauschen. Genau, da haben die Dialogräume ihre Zwischenstände vorgestellt oder die Promovierenden ihre Dissertationsprojekte vorgestellt. Und gleichzeitig haben wir da aber auch noch die Möglichkeit geschaffen, dass sich KollegInnen, die nicht in Dialoge beteiligt sind und auch KollegInnen, die gar nicht in die Lehrkräftebildung involviert sind, mit uns austauschen können, aber auch Impulse in die Lehrerinnenbildung hineingeben können. So, beispielsweise hatten wir Kolleginnen aus der Geologie zu Gast, aus der Medizin, die uns von ihren Digitalisierungsprojekten berichtet haben und erklärt haben, was sie da so machen. Und wir haben dann gemeinsam darüber gesprochen, was das für uns jetzt bedeutet, ob das für uns etwas bedeutet. Und ja, man hat gemerkt, auch an anderen Stellen auf dem Campus beschäftigt man sich mit ähnlichen Dingen wie wir.
Das finde und fand ich bei Dialogen auch immer so spannend, dass neben den ganz vielen WissenschaftlerInnen, die sehr nah bei uns an der PSE, weil Teil der Lehrerinnenbildung sind, auch Menschen assoziiert beteiligt waren, dann in Teilen mal stärker, mal weniger stark, die ansonsten noch so auf dem Campus aktiv sind. Also wo wir uns einfach Fachexpertinnen nochmal zu bestimmten Themen gut reinholen konnten. was auch gezeigt hat, wie viel Power in so einer Institution wie der Ruhr-Uni am Ende drinsteckt als große Campus-Universität. Gab es da für dich bestimmte Zusammenarbeiten, wo man jetzt vielleicht nicht sofort dran denkt, ach klar, die PSE als lehrerbildende Einheit, der RUB, die arbeitet doch natürlich mit dem Makerspace oder mit dem KAIS oder ähnlichem, also Center for Advanced Internet Studies, man muss hier immer die Akronyme auflösen, zusammen. Gab es da für dich was Spezielles in den, diesen knapp 4 Projektjahren?
Ja, ich habe das gerade schon erwähnt, die Mediziner. Also das sind jetzt, also wir liegen nicht so weit auseinander von mit, also das GAFO und das MA-Gebäude, aber trotzdem hat man doch keine Berührungspunkte zur Medizin aus der Lehrkräftebildung heraus.
Zumindest mal keine, die irgendwie institutionell fest verankert wäre. Ne?
Genau, genau. Und auch, also ich abgesehen von persönlichen Kontakten, die man eventuell hat, sind die Berührungspunkte auf dem Campus sehr gering. Und da hatten wir einen Kollegen, der uns etwas zur, also der Titel seines Kaffeeklatschs war Neurophysiologische Korrelate verschiedener Lernumgebungen und Lernmethoden. Und er hat dann eben darüber gesprochen, über seine Forschung in dem Bereich, wie sich eben die Präsenz und die Online-Lehre auf das Wohlbefinden, auf die Zufriedenheit von Studierenden, auf die Motivation auswirkt und hat dazu geforscht. Und das Ganze aber dann aus einer der Sicht eines Mediziners und nicht, wie wir das normalerweise machen würden, dann aus einer psychologischen Perspektive eventuell oder einer bildungswissenschaftlichen Perspektive, sondern eben aus der Medizinerperspektive. Und das war mal was ganz anderes und sehr interessant und hat auch uns wieder Impulse gegeben, wie man eventuell damit arbeiten kann und wie wir dann in der Bildungswissenschaft beispielsweise mit solchen Ergebnissen umgehen und das vielleicht in unsere eigene Forschung auch noch mit einbauen könnten.
Das Ganze hat ja im Innovation Field Lab immer stattgefunden.
Genau.
Wobei, wenn ich sage im Innovation Field Lab, dann kann man das ja doppeldeutig sehen. Also man kann sagen, okay, da gab es irgendwie einen Raum bzw. Möglichkeiten des Austausches, aber es ist ja auch tatsächlich ein realer Ort geworden. Und das Innovation Field Lab gehört damit auch zu den Dingen, die ja bleiben über Projektlaufzeit hinaus. Und,
das ist richtig.
Was kann ich mir vorstellen? Weil Innovation Field Lab, es klingt erstmal relativ cool. Es ist, glaube ich, auch relativ cool, aber was bedeutet das genau konkret? Was ist das für ein Ort?
Also der physische Ort ist ein, wie soll man das beschreiben? Also das ist ein Ort an der PSE, der jetzt für uns, für das Projekt umgebaut wurde und nach dem Projekt auch erhalten bleibt und dort finden Lehrveranstaltungen etc. statt. Also es gibt Seminarräume, die entsprechend ausgestattet sind, um relativ flexibel Formate zu ermöglichen, plus eben 2 Lounge-Bereiche, in denen man sich vor Nachveranstaltung aufhalten kann, auch so zwischendurch, wenn man Lust hat, sich irgendwo mal gemütlich hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken oder irgendwie an Hausaufgaben zu arbeiten. Oder wir nutzen es auch für unsere Meetings. Genau, das ist einfach bei uns unten im GAFO oder auch GAFO oder GAFO, wie manche sagen. Es ist jedem selbst überlassen, wie man das aussprechen möchte.
Ich lasse nur GAFO zu.
Nein, da bin ich nicht so kleinlich. Da gibt's auch.
Ist auch unlogisch, weil ich sage selber GABF. Da wird dann einzeln ausgesprochen, aber sonst ist bei uns das GAFO.
Das ist schon das GAFO, ja. Da sind unsere Räume und da werden auch über Projektende hinaus noch Veranstaltungen stattfinden von der PSE. Dann, das ist jetzt unser kleines Veranstaltungszentrum.
Ich bin ja großer Fan von neuen Orten, weil ich immer die These vertrete, dass der Raum als Pädagoge auch mitwirkt und dass ich über die Raumgestaltung auch enormen Einfluss auf Lernprozesse nehmen kann oder sie auch gezielt verhindern kann, manchmal mit dem Raum. Ich sage nur Seminarräume mit Festbestuhlung, wo alles festgeschraubt ist. Das finde ich ganz, ganz grausig.
Schrecklich.
Was ich spannend finde, das Innovation Field Lab von den Örtlichkeiten wurde 2021, glaube ich, fertiggestellt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Also ist es schon ein paar Tage jetzt vorhanden und was da schon alles stattgefunden hat. Also von internen Veranstaltungen, dass wir unsere Team-Meetings dort machen oder auch mal irgendwie eine Weihnachtsfeier, bis hin zu, wir haben Barcamp dort veranstaltet. Wir drehen unsere PSE persönlich Videos und die Projektvorstellungsvideos im Innovation Field Lab. Ich habe schon Bewerbungsgespräche da unten geführt mit Hilfskräften. Und das Allerschönste, was ich, glaube ich, bisher erlebt habe, ist, dass wir dort nach Feierabend mit Kollegen mit einem Kaltgetränk saßen und dann eine Gruppe Studierender zukamen, eine Flasche Sekt öffneten und die abgegebene Masterarbeit eines Kommilitonen feierten und sagte, dass alles an diesem Ort zusammenkam. Das,
wir dürfen
hat viel.
Den Group Teachers Day nicht vergessen. Der, meine ich, auch dort eins der Seminare hat dort auch
definitiv
einen Workshop.
Auch die Group Teachers Academy. Ich weiß nämlich, dass mein nächster Workshop dort auch im Innovation Field Lab stattfinden wird, weil das von unserem Büro so nah ist. Das hat auch einen großen Vorteil, beziehungsweise ehrlich gesagt, die Hälfte der Büros der PSE ist quasi im Innovation Field Lab. Also kommt
richtig
viel zusammen. Damit haben wir zwei Säulen. Dialogräume, verschiedene Fächer, Fachdisziplinen, Bildungswissenschaften, die zusammenkommen. Wir haben das Innovation Field Lab als etwas, wo alle zusammenkommen, wo aber auch Fortbildungen stattfinden, wo Austausch stattfindet. Und
ganz
da gibt es eine dritte Säule, wenn du so aufgezählt hast.
Nein, ich möchte noch was zum Innovation Field Lab hinzufügen. Das Projekt, also wir haben ja zum einen mit den Dialogräumen den Anspruch, Lehre zu entwickeln, Lehrformate für Studierende dann, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihre Kompetenzen im Bereich Digitalisierung weiterzuentwickeln, um dann als MultiplikatorInnen in die Schulen zu gehen und das dort auch mit in ihren Unterricht einfließen zu lassen. Was wir natürlich auch machen müssen an der Stelle, ist auch einfach unsere Lehrenden an der Universität fortzubilden. Wir sind alle keine ExpertInnen für alles, was im Bereich Digitalisierung oder auch Digitalität passiert. Also wir können das gar nicht alles wissen und uns alles selbst aneignen, das funktioniert nicht. Und deswegen nutzen wir dieses Innovation Field Lab, um uns selbst auch fortzubilden. Und das machen wir eben, indem wir die Expertise aus anderen Bereichen auch der Uni reinholen. Ich habe gerade von der Medizin gesprochen, mit der wir zusammengearbeitet haben punktuell. Wir haben aber auf dem RUB Campus eine unglaublich große Digitalisierungsexpertise. Also mit dem Horst-Götz-Institut, eins der renommierten IT-Sicherheit-Institute in ganz Europa, der renommiertesten, so rum. Und das KAIS, also das Center of Advanced Internet Studies, das bald nicht mehr so heißen wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, und die sich auch mit den Auswirkungen von Digitalisierung auf Gesellschaft beschäftigen. Und dann natürlich noch unsere Informatik an der RUB, aber auch das CASA, SecHuman. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt einfach in dem Bereich und können die Expertise für uns auch nutzbar machen und müssen da uns nicht selbst irgendwie alles aneignen, sondern können da die Expertinnen befragen und zu uns einladen. Was auch punktuell geschehen ist im Projekt. Also über die Dialogkonferenzen oder unsere Fortbildungsformate. Genau.
Es wäre ja auch eine Katastrophe, wenn man das Wissen und die Expertise, die so nah ist und auch leicht abgreifbar ist, dadurch, dass man zu einer gemeinsamen Einrichtung wie der Uni gehört, nicht nutzbar machen würde. Und ich könnte mich meinen Alltag im Job die ganze Zeit mit Fortbildungen beschäftigen und ich hätte keine Chance, als Digi-Beauftragter hier in der PSE dieser Entwicklung auch nur annähernd hinterherzukommen. Deswegen, wir brauchen das, gerade wenn wir, glaube ich, in die Tiefe von Themen hineinschauen wollen. Also die Breitenperspektive, finde ich, können wir als Lehrerinnenbildung immer sehr gut abbilden, weil wir eben mit diesen unterschiedlichen Fachkulturen und Menschen zusammenarbeiten. Aber wenn es in die Tiefe von Thematiken geht, wenn man wirklich Forschung machen möchte, die an den Grundlagen liegt, dann brauchen wir die Menschen, die das wirklich tagtäglich sich mit einem Spezialthema auseinandersetzen.
Ja.
Dritte Säule.
Die dritte Säule, entschuldige.
Nee, kein Thema, das war nochmal ein guter Ausflug.
Genau, unsere dritte Maßnahme. Also Erstens Dialogräume, zweitens das Innovation Field Lab und das dritte ist unsere Evaluation und Qualitätssicherung. Da gucken wir uns den Projekterfolg an, das Ganze wird evaluiert, das Projekt. Das geschieht auf der Ebene der Dialogräume, da werden die einzelnen Lehrveranstaltungen, die konzipiert wurden, evaluiert und auch die Dialogräume als Ganzes, also wie gut hat das alles funktioniert, wird auch evaluiert, sowie auch das Gesamtprojekt natürlich. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu messen, deswegen haben wir uns da unsere eigenen Indikatoren gesucht, um das zu messen. Eine Sache, die wir beispielsweise machen in dem Projekt, ist eine Lehrendenbefragung. Da wird dann erhoben, wie sich die Digitalisierungskompetenzen der Lehrkräfte, der Lehrenden entwickelt haben im Projekt und zudem auch es gibt eine Netzwerkanalyse, also inwieweit hat das Projekt auch dazu beigetragen, Kooperationen zwischen verschiedenen Lehrstühlen, Fakultäten etc. zu stärken. Und was wir dann noch haben, ist eben die Bochumer Panel-Studie. Das ist eine Studie, die Digitalisierungskompetenzen und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Studierenden in Bezug auf die Nutzung von digitalen Tools erhebt. Also ganz konkret von Lehramtsstudierenden. Und genau, da sind wir gerade in der dritten Erhebungsphase. Das heißt, da liegen ein paar Ergebnisse bereits vor, aber noch nicht viele. Und einen ersten Einblick in diese Ergebnisse erhält man auf unserer Konferenz im November. Aber nach Projektende werden wir da sehr viel mehr zu sagen können, wie das genau aussieht, wie sich das entwickelt hat. Das ist natürlich für uns sehr spannend zu sehen, ob unsere Veranstaltung bzw. die Bemühungen, die jetzt auch im Rahmen des Projekts und darüber hinaus im Bereich Digitalisierung geschehen sind, ob das auch Auswirkungen hat auf eben Studierende.
Das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also sich Dialogräume zu schaffen, als, ich nenne es mal so salopp, Spielwiese im absolut positivsten Sinne, wo man Dinge ausprobieren kann, wo man diese unterschiedlichen Fachperspektiven, so wie wir das in dem O-Ton vorhin gehört haben, einnehmen kann. Aber es nützt ja nichts, wenn wir einfach so in einem luftleeren Raum agieren, sondern das finde ich bei dem Projekt ja ganz entscheidend, dass die Forschung natürlich eine ganz große Rolle spielt neben der Entwicklung von unterschiedlichen Lernkonzepten. Und was wir bisher ja gar nicht groß angesprochen haben, du hast es in Nebensätzen erwähnt, sind 5 Personen im Projekt, die ja eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben in jedem dieser 5 Dialogräume, nämlich die 5 Personen, die promoviert haben im Rahmen oder am Promovieren sind zur Zeit der Aufnahme im Rahmen von Dialoge.
Genau, also wir haben 5 Promovierende im Projekt, die in den Dialogräumen tätig sind und die Dialograumfragestellung wissenschaftlich begleiten und durch ihre Dissertationsprojekte und weitere Tätigkeiten darüber hinaus auch die Streuung unserer Ergebnisse in die Wissenschaftscommunity sicherstellen, also auch über unsere eigene Universität hinaus. Und sich eben dann forschungsbasiert mit unseren Themen auseinandersetzen. Das geschieht, wie gesagt, auf der Ebene der Dialogräume. In jedem einzelnen Dialograum gibt es einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die sich damit beschäftigt, die aber nicht nur das machen, sondern auch gleichzeitig noch praktisch im Team-Teaching auch den Transfer von Dialograumthemen zwischen den Fächern sicherstellen. Also die laufen bei diesen Lehrkonzepten praktisch immer mit und sind dafür dann verantwortlich, dass Konzepte transferiert werden. Die laufen eben in den Dialogräumen mit und sind im Team-Teaching dann in den Lehrveranstaltungen mit dabei und stellen eben sicher, dass unsere Themen auf die Fächer transferiert werden und die verschiedenen Perspektiven auch wieder zurückgespiegelt werden in die anderen Fächer.
Und bevor wir da weiter drauf eingehen, lassen wir mal jemanden zu Wort kommen, der das jetzt die ganze Zeit gemacht hat.
Ich bin Adrian Gursch, ich bin Doktorand am Lehrstuhl von Katrin Sommer in der Didaktik der Chemie. Ich bin ja seit Anfang an Mitarbeiter im Teilprojekt Hashtag Erklärvideos in Dialoge und ja, betreue da eben die Doktorandenstelle und darf mich da ja in der Projektmitarbeit und meiner privaten, meiner eigenen Forschungstätigkeit ein bisschen entfalten. Genau, ich habe mir natürlich mit meinem fachlichen Fokus Chemie-Erklärvideos genauer angeschaut und habe mich da auf das chemische Gleichgewicht konzentriert. Und ich habe mal also von ganz zu Anfang an angefangen, angeschaut, was gibt es eigentlich zum chemischen Gleichgewicht auf YouTube zu finden. Ich habe da wahnsinnig viel gefunden. Am Anfang hatte ich über 2000 Videos, die ich dann erstmal runterbrechen musste. Jetzt bin ich mit ungefähr 200 Videos mit einer ganz guten Stichprobe dabei und habe mir dann angeschaut, was da eigentlich ja an fachlichen Informationen verpackt wird. Und da habe ich mich, also es gibt so Qualitätskataloge, was man sich so in Erklärvideos anschauen kann und dann weniger auf die technische Perspektive, sondern auf ein inhaltliches, ja, eine inhaltliche Erklärstrategie vielleicht, und zwar die Analogien konzentriert und habe mir angeschaut, welche, ja, Analogien werden eigentlich in diesen Videos benutzt, um das chemische Gleichgewicht zu veranschaulichen. Vielleicht kennt der eine oder die andere den Apfelkrieg, ne, wo sich zwei Leute Äpfel hin und her werfen, um da das, ja, diesen dynamischen Gleichgewichtszustand zu veranschaulichen. Und sowas findet man in jedem zweiten Video letztendlich. Und das stellt Lernende vor eine große Herausforderung, weil sie nach Videos suchen, sie wissen nicht zu dem Thema. Und gerade diese Analogien sind dann der erste, ja, Verstehensschritt. Und wenn da schon eine Hürde ist und das Verständnis irgendwie in eine andere Richtung führt, kann das eben zu großen Problemen, Schwierigkeiten, möglicherweise alternativen Konzepten führen, die dann da entstehen. Ich habe herausgefunden, dass in jedem zweiten Video, was ich mir angeschaut habe, tatsächlich so eine Analogie vorkommt und ja, die in großen Teilen diesen dynamischen Charakter, der beim chemischen Gleichgewicht besonders wichtig ist und der eigentlich in jeder Analogie dargestellt werden sollte, gar nicht abgebildet wird. Das führt dann natürlich zu Anschlussfragen, was machen wir denn damit? Und das ja, kann möglicherweise dann die nächste Generation beantworten. Aber so im Kern zusammengefasst, ich habe natürlich noch viel, viel mehr gemacht und auch das Lehrkonzept, was wir da drumherum entwickelt haben, war auch Teil von meiner Promotion. Ja, das so vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Die Dynamik ist wichtig, aber die Dynamik fehlt. Möglicherweise ist es schwierig, das darzustellen. Möglicherweise wissen die Leute nicht, dass es wichtig ist, aber das eben in die Breite zu tragen, das ja, könnte dann eine Information sein, die herausgekommen ist.
Wir haben jetzt die ganz unterschiedlichen Perspektiven und Säulen des Projektes uns angeschaut, von dem Austausch der Fächer über die Forschung, über Transfer und Weiterbildung. Wenn du jetzt nochmal auf die ganze Projektzeit zurückblickst, was glaubst du, was bleibt erhalten von Dialoge, wenn das Ganze jetzt Ende 2023 als Projekt erstmal endet?
Also, ich würde mir wünschen, dass wir das ganze Projekt einfach so weiterführen könnten, weil also alles, was irgendwie passiert ist, doch schon seine Berechtigung hat und auch gezeigt hat, dass es funktioniert und dass das auch wichtig ist für die Lehrkräftebildung. Leider läuft die qualitätsoffensive Lehrerbildung aus, also die QLB, wie anfänglich erwähnt. Und das ist leider nicht möglich, das Projekt weiter zu finanzieren. Aber ich denke, dass sich einige Sachen als sehr fruchtbar erwiesen haben. Und was ich denke, was jetzt bleibt, abgesehen, also weil die Strukturen eben nicht bleiben können, ist aber, also das, was wir alle mitnehmen, ist, dass diese Zusammenarbeit zwischen den Fächern unglaublich gut funktioniert hat. Dass man dort gut zusammenarbeiten kann, dass man an ähnlichen Themen arbeitet in den Fächern, dass diese Querschnittsthemen, wie zu denen Digitalisierung gehört, auch als solche wahrgenommen werden und es auch so jetzt so wahrgenommen wird, dass man dort auch gemeinsam dran arbeitet. Und ich würde hoffen, dass eben auch die Zusammenarbeit zu diesem Thema stehen bleibt und eventuell dann in Folgeprojekten, in anderen Projekten das Ganze nochmal aufgegriffen wird und genau, dass auch in anderen Kontexten diese Zusammenarbeit bestehen bleibt.
Ich glaube, dass wir diese Netzwerke, die sich aufgebaut haben, also diese Kontaktpunkte, die werden definitiv Impact haben auf
Auf jeden Fall.
zukünftige
Das hast du sehr schön
Arbeiten.
gesagt.
Ja, ich habe das deswegen so schön gesagt, weil wir haben in einem O-Ton die Projektleitung natürlich auch noch gefragt, Professor Gabi Bellenberg, nicht nur Projektleiterin bei Dialoge, sondern ja auch Direktorin der PSE. Und im Vorfeld habe ich sie nämlich gefragt, was für einen Impact eigentlich Dialoge auf die Lernensausbildung an der RUP gehabt hat und auch immer noch hat.
dass wir in meinen Augen oder dass viele von uns einen großen Schub gemacht haben, sich fortzubilden, was diese digitale Transformation angeht und auch wahrzunehmen, dass man am Ball bleiben muss und wie viel Spaß es auch macht, am Ball zu bleiben. Wir haben ja auch in der PSE durch das Projekt uns insgesamt nochmal stärker vernetzt, was das Thema angeht. Und wir reden viel mehr miteinander. Das Innovation Field Lab wird uns bleiben als ein Ort, in dem wir sehr niedrigschwellig Fort- und Weiterbildungen nochmal anbieten. Wir haben, glaube ich, Netzwerke geschaffen oder haben uns in Netzwerke eingewoben, die über die RUP hinausgehen durch das Projekt. Das sieht man insbesondere auch an den Tagungen, die wir veranstalten, den Dialogtagungen, wo immer Kollegen und Kolleginnen aus anderen Universitäten virtuell oder auch persönlich Angebote gemacht haben und wir das natürlich auch tun. Also von daher würde ich, ohne dass ich jetzt der Evaluation vorgreifen möchte, auf die wir dann ja auch noch mal gucken könnten, und du vielleicht ja auch guckst im Podcast, sagen, dass der Impact tatsächlich relativ hoch ist und wir gerade auf der Höhe der Zeit sind, was ja immer eine Herausforderung ist in dieser Transformation, und wir zusehen müssen, dass wir diesen Schwung, den wir bekommen haben, dann auch in die Zukunft tragen. Aber erstmal würde ich sagen, der Impact ist hoch.
Ja, ich kann Gabi da nur zustimmen zu dem, was sie da gerade gesagt hat. Also die Vernetzung hatte ich ja auch schon angesprochen. Und auch, dass die Digitalisierung, also jetzt vor allen Dingen in den Fächern, auch in Grundlagenmodulen etc., dass sie da Eingang gefunden hat, eingeflossen ist, einfließt weiterhin. Auch das ist zum Teil Dialoge zu verdanken. Das ist durch das Projekt geschehen. Einfach, dass das Thema bei den Projektbeteiligten nochmal sehr viel stärker präsent war und somit eben auch in andere Veranstaltungen eingeflossen ist. Und das wird auch über das Projektende hinaus bleiben, dass da einfach eine Wahrnehmung, ja, die Wahrnehmung gestärkt ist für dieses Thema und da auch ein größeres Interesse besteht, sich damit auseinanderzusetzen und ja, dass dem ein höherer Stellenwert irgendwie zugeschrieben wird.
Und das Ganze sogar ohne oder unabhängig von den Entwicklungen, die wir gerade haben rund um KI und Co. Also,
Genau.
dass das auch vorher da überall angekommen ist, wie entscheidend das ist und wie hoch die Transformation ist. Es eben nicht einfach ist, ich setze hier jetzt eine neue Technik ein und ansonsten bleibt halt Unterricht oder Lernen, wie es ist, sondern diese Veränderungsprozesse, die eingesetzt haben, das hat mich eigentlich immer fasziniert in den Austauschformaten, die wir hatten,
Ja.
dass das tatsächlich an der Basis komplett angekommen ist. Und da haben wir,
Ja.
glaube ich, lange sehr für gekämpft, dass das passiert.
Haben wir, erstaunlicherweise war das ja aber auch von Anfang an in Dialoge so angedacht, dass wir eben nicht darüber sprechen, wie setze ich ein iPad ein im Unterricht oder was mache ich mit einem Whiteboard, wie schalte ich das ein? Ist vielleicht jetzt ein bisschen basic, aber ne, so, sondern dass wir
Es
über
sind ja ganz reale Fortbildungsangebote, die weiterhin gemacht werden und
durch Durchaus, durchaus, aber das ist eben nicht das, worauf wir uns konzentrieren im Projekt und das ist dann auch das, was uns manchmal zurückgespiegelt wird. So, ja, und was mache ich damit jetzt so ganz konkret und wie funktioniert das? Ja, das ist halt wie mit allen anderen Sachen auch. Das ist dann eben in der Praxis und man muss selber diese Transferleistung noch erbringen, so wie das Lehrkräfte, die in Fortbildung gehen, eben auch machen müssen und machen. Ja.
Wir biegen dann so langsam quasi auf die Zielgerade ein, sowohl vom Podcast, ein paar Minuten haben wir aber mit Sicherheit noch, aber vor allem jetzt vom Projekt, und da steht ja immer so die Frage, was bleibt am Ende des Tages? Also wir haben gehört, der Impact ist hoch und beim Innovation Field Lab, dass da zumindest örtliche Strukturen vorhanden bleiben. Aber es ist ja so ein bisschen die Frage, was bleibt am Ende vom Projekt auch so ganz konkret, also wo man auch drauf zugreifen kann, zum
Aha.
Beispiel als Lehramtsstudent, als Dozierender hier und natürlich auch als Lehrkraft an der Schule, weil den Anspruch haben wir ja auch immer in unseren Projekten, dass wir nach außen gehen mit dem Wissenschaftstransfer und in Dialoge. Das weiß ich, weil ich habe dran mitgearbeitet. Das ist jetzt keine Frage, außer sie ist sehr offensichtlich gestellt. Aber es ist eine Plattform in Entwicklung, die die Projektergebnisse und Materialien quasi sichtbar macht. Magst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen, was da die Leute, ja, noch nicht, wenn sie den Podcast ganz frisch hören, aber in naher Zukunft erwarten wird?
Das kann ich sehr gerne tun. Also wir entwickeln im Rahmen des Projekts OER.
Also Open Educational Resources.
Open Educational Resources, ja, genau. Die entwickeln wir und was wir ganz allgemein, ganz konkret sind es aber vor allem unsere Lehrkonzepte, die wir in den Dialogräumen entwickelt haben. Da ist viel Arbeit reingeflossen. Die wurden über viele Semester erprobt und weiterentwickelt und man kann die jetzt nicht eins zu eins in die Lehre übernehmen als festes Modul. Das würde einfach die Lehre in den Fächern einschränken etc. Deswegen haben wir uns überlegt, wir brechen diese Lehrkonzepte, die entwickelt wurden, runter auf kleine Einheiten, die man in die Lehre integrieren kann, in die eigene Lehre integrieren kann. Und das ist praktisch das, was wir jetzt gerade entwickeln im Projekt OER auf Basis unserer Lehrkonzepte, die dann Lehrenden zur Verfügung stehen, um sie in ihre Lehre einzubringen, einzubinden. Das kann man natürlich auch genauso gut im Unterricht dann nutzen, je nachdem, was das genau ist, welches Fach das genau ist oder auch was das Thema ist. Und das ist eine der Kategorien von OER, die dann auf dieser Plattform zur Verfügung stehen, also Informationen, Weiterbildung für Lehrkräfte, für Lehrende an der Universität, für die eigene Lehre. Gleichzeitig werden dort kleine Mikrofortbildungen zu unseren Dialogethemen entstehen, die dort auch zur Verfügung gestellt werden. Unser Podcast liegt komplett auf dieser Plattform, wenn sie denn fertig ist. Und über das Projekt hinaus wird diese Plattform auch weiter bestehen bleiben und praktisch als Plattform für die gesamte PSE fungieren. Und dort werden Inhalte, Projektergebnisse von anderen Projekten etc. auch noch geteilt. Also wenn im Rahmen der PSE, von PSE-Projekten OER produziert wird, wird man die dort auf dieser Plattform finden können.
Das finde ich ja im Projekt wirklich bei euch cool, dass diese Entscheidung getroffen wurde, da keine Projektplattform zu entwickeln, sondern zu sagen, es wird PSE Hub heißen. Und so wie ich euch verstanden habe, PSE ja nicht im Sinne der Geschäftsstelle, an der wir beide arbeiten, sondern im Sinne der gesamten Lehrkräftebildung bei uns, genau, in Bochum, dass man so einen Ort schafft, wo diese Materialien landen. Bleiben sie dann auf dieser Plattform? Also ich muss quasi die durchsuchen oder wird es Möglichkeit geben, die auszuspielen in andere Systeme?
Die Möglichkeit wird bestehen, das auszuspielen und auch über andere Plattformen eben auf unsere Materialien zuzugreifen. Wir stellen es aber nur über diese Plattform ein und dann geht es eben automatisch auch an andere Plattformen, weil wir einfach einen zentralen Anlaufpunkt für die PSE, für die RUP haben möchten, für die Lehrkräftebildung hier. Einfach, dass man weiß, wenn ich etwas suche, wenn ich etwas irgendwie veröffentlichen möchte, dann kann ich das über diese Plattform tun, dass man so zur zentralen Anlaufstelle, wie ich gerade gesagt habe, eben wird. Genau.
Und das heißt auch, alle, die tiefer einsteigen wollen in all die vielfältigen Themen aus Dialoge, die werden dann auf der Plattform fündig und im Zweifelsfall, was habt ihr jetzt, 9, 10 Folgen eures Podcasts, ja. Edo-Dialoge, ein bisschen quasi eine Fahrt mit der hiesigen U35, also der Campuslinie der U-Bahn, die zur Uni führt, die man dann ganz real quasi nutzen kann für Einblicke in die Projektthemen.
Auf jeden Fall. Also manchmal müsste das dann auch eine Fahrt mit technischen Störungen sein, ist aber kein Problem. Die kommen oft genug in der U35 vor.
Heute Morgen zum Beispiel.
Genau. Oder man braucht einfach mal einen Streik, um unsere Folge zu hören. Die wurde nämlich in der Streikwoche aufgenommen. Deswegen haben wir uns gedacht, dann laufen wir eben zur Uni und nutzen die Zeit.
Könnte man jetzt meinen, das haben wir uns so ausgedacht, aber wir haben den Podcast tatsächlich in einer Streikwoche aufgenommen. Also es ist kein Fake gewesen. Deswegen durften wir auch deutlich länger reden. Ja. Das war bei uns beiden auch erforderlich bei der Folge über Kultur der Digitalität. Also wer da nochmal reinhören möchte, ja, mein Steckenpferd-Thema, aber ich kann mich so schlecht selbst interviewen, deswegen wurde ich bei dir eingeladen, sehr praktisch an der Stelle. genau, wird dann psehub.de eines Tages heißen, also wenn ihr den Podcast jetzt direkt nach Ausstrahlung hört, dann wird da noch nicht viel liegen, aber so ab Richtung Jahresende, Jahresanfang, dann wird es richtig losgehen, dass dort dann die Projektergebnisse zu finden sind und auf Dauer eben noch viel, viel mehr. Ich möchte auf zwei Kleinigkeiten noch ganz gerne eingehen und da nochmal quasi unsere zugeschalteten Gäste zu Wort kommen lassen und mit zwei Einblicken, die wir im Vorfeld bekommen haben, die ich total spannend fand. Und wir hören deswegen noch einmal Antje Klinge, um nochmal so einen Eindruck davon zu bekommen, welche Ideen von Lehre eigentlich durch Dialoge entstanden sind und im Rahmen des Dialograums erweiterte Realitäten ist eine Winter School in diesem Jahr, also 2023, durchgeführt worden, um mal Studierende auch unterschiedlicher Fächer zusammenzubekommen. Also wir haben gehört, die Lehrenden, die Forschenden der Fächer sind zusammengekommen, aber wir haben in diesem Dialograum eben auch die Studierenden mal zusammengekriegt. Und man musste eben nicht Sport und Geografie oder Sport und Geschichte oder welche Kombination auch eben haben, sondern eines dieser Fächer und dann mit diesen ganz unterschiedlichen Blickwinkeln dort hineinkommen. Und Professor Klinge nimmt uns dann nochmal mit rein in diese Winter School.
Ja, das war toll, wie jedes Seminar, was ich auch aus anderen Kontexten aus der kulturellen Bildung kenne, wenn die Fächer übergreifend zusammenkommen, sich erstmal ein bisschen befremdet sind oder auch fremdeln und dann an einem gemeinsamen Thema sich kennenlernen, die fachspezifischen Zugänge verstehen, besser verstehen und dann aber auch merken, wo sind die gemeinsamen Gewinne, die man da rausholt. Also es ist ganz hervorragend. Auch die Arbeitsweise, die unterschiedlich ist. Ne? Und dann haben sich die Studierenden untereinander auch Hilfestellung geben können. Der Schwerpunkt lag da auch auf unterschiedlichen Anwendungen, die wir vorher ausgesucht haben, weil die Masse, die es dann da mittlerweile gibt auch, war zu viel. Aber wir haben so ausgesucht, dass wir Anwendungen hatten, die näher an dem liegen, was man erwartet mit dem Fach und Anwendungen, die eher befremdend sind, neu sind. Und in dieser Spanne war dann die Diskussion auch sehr breit, fachspezifisch, fachübergreifend dann auch. Und also für mich, für uns alle ein wirklicher Gewinn, wo wir sagten, jetzt könnten wir weitermachen, auch mehr so konzeptionell rausziehen. Was heißt das? Ne? Dass man von dieser ersten Reflexionsebene ein bisschen in die Tiefe kommt. Wir haben ja auch ein Verstetigungspapier gemacht und durch zwei Kolleginnen, die das auch unsere Pilote gelesen haben, die sehr schnell verstanden haben, oh, das ist sehr voraussetzungsreich, was ihr da gemacht habt. Aber wir verstehen den Ansatz, super. Aber ob wir das in unserem Fach jetzt auch können, das ist schon mal eine Fachspezifik, die man da sehen muss, die bei unseren Fächern irgendwie extrem große Herausforderung war, aber extrem gut funktioniert hat.
Ihr habt jetzt ganz tiefe Einblicke auch mal bekommen in mal eine ganz konkrete Lehrveranstaltung. Was ich mich natürlich jetzt vorstellen kann, ist, dass wir Hörende haben, die denken, ja, es ist alles schön, dass ihr an der Uni euch mal näher auseinandergesetzt habt, fachübergreifend, dass ihr das auch beforscht. Gut, ich weiß jetzt schon mal, ihr werdet Materialien finden, also es ist und ich habe die Podcast-Folgen, also wir tragen die Dinge nach außen, aber trotzdem fragen sich bestimmt einige, was heißt denn das jetzt für den eigenen Unterricht nachher? Also darüber zu sprechen, nachzudenken, ist ja das eine und diese Frage, was habe ich von diesen Ergebnissen aus Dialoge für den eigenen Unterricht, den habe ich auch Adrian Gursch gestellt im Rahmen seiner Promotion und da hat er uns nochmal ganz spannende Einblicke gegeben.
Ich sollte mir bewusst sein, dass ungefähr ein Fünftel wirklich regelmäßig Erklärvideos schaut aus meiner Klasse. Das heißt, wenn ich mir meine Klasse anschaue, muss ich bewusst sein, die gucken sich neben dem Unterricht noch weitere Erklärstrategien an, neben meine eigenen. Und sollte dann entweder tatsächlich das im Unterricht thematisieren und sagen, okay, wenn ihr Erklärvideos schaut, das sind vielleicht mögliche Kanäle, die ihr meiden solltet oder auch nicht, das kann ich jetzt für die Breite der Fächer nicht beantworten, aber mir ja dieses Bewusstsein zu schaffen und die Sachen vielleicht auch mal so stichprobenartig anzuschauen. Für ein Themengebiet, was ich jetzt gerade im Unterricht vorbereite, mal auf YouTube zu schauen, okay, was gibt es eigentlich dazu? Und was sind so die Treffer, die ganz oben sind? Und ist das was, was man gegebenenfalls empfehlen kann? Also diese ja, Empfehlungen auszusprechen und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da neben dem Unterricht noch was passiert.
Wir sind, glaube ich, Richtung Ende von unserem Podcast mit ganz vielen Einblicken jetzt in die verschiedenen Bereiche. Die Homepage pse.rupp.de/Dialoge hatte ich schon mal erwähnt. Joanna, vielen Dank für die Einblicke in euer Projekt. Wir haben ganz viel erwähnt, wo man weiterschauen kann. Schaut in die Shownotes, hört in den Podcast Edo-Dialoge rein. Und wenn ihr uns beide als Stimme ertragt oder noch weiter ertragen könnt, dann ist es, glaube ich, Folge oder 8 über Kultur der Digitalität.
Ich sollte das wissen. Ich meine, es ist Folge 8.
Wir nehmen mal Folge 8 an. Da reden wir über den stalderischen Begriff der Kultur der Digitalität. Und was so unglaublich langweilig klingt, ist so schön spannend. Also hört da gerne mal rein
Sehr spannend.
in unser Streikgespräch quasi. Dann sind wir am Ende. Und ich weise wie immer darauf hin, dass wir uns über Feedback freuen zu Inside PSE. Schreibt uns an pse-socialmedia@rupp.de oder über unsere Social Media Kanäle PSE Bochum bei YouTube oder @PSE Rupp bei Instagram. Und wir hören uns in diesem Rahmen im November wieder und tauchen dann in die Politik so ein bisschen mit ein, beziehungsweise in das Feld zwischen Kompetenzentwicklung, Pädagogik, Psychologie und Politik. Es wird nämlich um Fake News gehen, beziehungsweise Falschinformationen. Und warum ich beide Begriffe erwähne und welche vielleicht besser ist, das dann im November zu hören. Bis dahin.